Uli Dickmeier hat ein neues Mundspray. 21 Spieltage sind in der zweiten Fußball-Bundesliga absolviert. Der Club hat lächerliche 6 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten und ist deshalb mittendrin im Aufstiegsrennen. Ihr hört Kadepp, die stete 0:5 Heimniederlage gegen Tabellenletzte unter den Podcasts. Mein Name ist Fadi Kiblawi und verbunden bin ich mit eben jenem Uli Dickmeier. Hallo.
Servus.
Und mit Florian Zenger. Hallo.
Servus.
Ja, schaut doch gut aus, oder?
Astrein. Neues Spray, extra für heute
besorgt. Ja, neues Spray.
Ja.
Der Aufstieg
ist
drin.
Schönes Wetter draußen.
Schönes Wetter. Es stürmt etwas, das könnte man hören. Wir nehmen auf am Sonntag um jetzt 16.35 Uhr. Es könnte sein, dass das in meinem Homeoffice noch für Probleme sorgen könnte, dieser Sturm. Aber egal. 0:5 gegen den FC Ingolstadt. Ein erstaunliches Ergebnis, dass der 1. FC Nürnberg da am Freitagabend hingezimmert hat.
Stark verbessert im Vergleich zum Oktober war das, glaube ich.
Ja, November war es. Ich habe tatsächlich nochmal. War es November? Ich glaube, das
Oktober,
November.
Anfang Oktober war es.
Anfang Oktober, ja. Damit sind die Fronten schon mal geklärt, wer hier für die Fakten.
Dieser investigative Journalismus, den
ich. Ich habe es am Freitag nochmal nachgeguckt. Ich auch, aber ich
aber du merkst das nicht.
Ich vergesse es halt wieder. Ja.
Ja.
Die Fronten sind geklärt, wer hier in diesem Gespräch für die Fakten zuständig ist und wer ich bin. Die Emotionen sind hochgeschwappt nach diesem 0:5. Unsere Instagram-Seite, nennt man das so, wurde überschwemmt von Kommentaren für Kadepp-Verhältnisse. Auf Twitter und per Mails werden auch wir mit beleidigt.
Du,
zu Recht. Ich, ja, genau. Du, ich, als hätte ich mitgespielt. Sehr gute Kategorie habe ich mir ausgedacht für diesen Podcast, dass wir ab sofort auch die Möglichkeit einführen, dass zum Selbstschutz einer ab der oder schon in der 22. Minute ausgewechselt werden kann. Trifft dann wahrscheinlich oft mich, aber zumindest die.
Wenn die Frage für Johannes Geis einwechselt, das wäre nichts.
Genau. Welcher abgehalfterte Redakteur dann dafür reinkommt. Das Grüße an Wolfgang Lars. Wie war euer Wochenende so? Habt ihr euch erholt von dieser Schmach?
Ja, vielleicht hätten wir wirklich gleich Freitagabend das Ganze aufnehmen sollen, dann wäre es vielleicht ein bisschen emotionaler geworden. Inzwischen bin ich wieder sehr gechillt. Mir ist keiner auf den Fuß gefallen an dem Wochenende, was ich schon mal persönlich als Fortschritt werde. Und ansonsten alles gut.
Wenn wir direkt aufgenommen hätten, dann wären uns aber die 10.000 Aufrufe der alten Folge entgangen. Vielen Dank dafür. Danke für die Klicks. Sehr wichtig natürlich, Entschuldigung, ich bin unhöflich. Uli, wie geht's deinem Fuß? Es gibt eine Diagnose?
Kapselanriss im Großzehengelenk, glaube ich, heißt das. Und mit diesem Kapselanriss habe ich mich wirklich am Freitagabend, nachdem du ja gestreikt hast, ins Stadion geschleppt,
ja,
weil ich den Club in der Situation auch nicht im Stich lassen wollte und gedacht habe, naja, dann schauen wir uns das halt mal an. Und hat dann so zwischenzeitlich, weil ich habe ihn persönlich beleidigt, muss ich sagen.
Ja.
Also es hat ja wirklich wehgetan. Und das Gute ist, war so eine Art Schmerztherapie, weil phasenweise hat der Fuß gar nicht mehr wehgetan, weil mir die Augen so wehgetan haben. Also das war dann so eine Schmerzverschiebung im Prinzip.
Sehr gut, ich sehe schon, du bist in Form heute. Florian Zenger, wie war dein Wochenende bislang, nach dem Freitag
bis jetzt? Eigentlich war es ganz gut.
Ja, ganz okay heißt es übrigens.
Ja, ganz okay ist ja deine Vokabel. Mhm. Habe ein bisschen in Königsemmelwurst besucht, habe ein bisschen Konzept geschrieben für die Schule. Mhm. Und ja, Artikel habe ich auch geschrieben.
Solltest du mal ein Konzept gestern für diesen Podcast schreiben, das wäre vielleicht angebracht.
Ja, aber das Konzept ist ja, dass wir keines haben. Also
ach so,
das kann ich jetzt.
Ja. Stimmt.
Gestern Abend haben wir Gäste zum Pizzaessen da gehabt. Also
ein schönes wunderbar. Leben.
Ja.
Du hattest
das lasse ich mir auch nicht vom Club verderben. So
Ja.
So ist es dann doch nicht.
Das ist sehr, sehr klug. Du hattest ja diese öffentliche Unterrichtsstunde, Trainingseinheit. Wie lief die?
Genau. Ich habe am Donnerstag Besprechung gehabt, da ist die Stunde von meinem Chef als sehr gut bezeichnet worden. Also von daher.
Glückwunsch.
Ganz entspannt.
Die SchülerInnen demnach alle in Form ebenso gewesen.
Die waren in Topform, also das war kein 0-5 beim Tabellenletzten.
Was war der Inhalt der Stunde? Wenn du das noch kurz skizzieren könntest.
Es ging um die Frage, erstens mal, woher kriegt man Vorbilder und braucht man, wenn man einer Minderheit angehört, sogar noch eher Vorbilder? Und dann ging es um die Frage der Repräsentation in den Medien, also quasi Fernsehserien und dann so zum einen ein Vergleich zwischen, wie so Casts von Serien in den 90ern aussahen und wie die jetzt aussehen. Da hat sich ja doch rein optisch schon was getan. Und zum anderen halt einfach um mal so ein paar, also ich habe mir jetzt als, nachdem ich ja Englisch unterrichte, ging es um Hispanics, dann, dass sie da so ein paar kennenlernen, die durchaus Beachtliches geleistet haben.
Okay. Ich habe diese Tage irgendeinen Tweet gesehen, dass ich jetzt gerade irgendwann gejährt hat, der erste Schauspieler of Color, der in einem Horrorfilm bis zum Ende überlebt hat. Ist noch nicht so lang her. Also, ja. Was war denn eure Antwort auf die Frage?
Welche Frage?
Ich meine auf die...
Auswechseln.
Stellt sich selbst ein Bein. Ja, genau. Ich meine auf die Frage mit der Repräsentation und ob sie noch mehr braucht, wenn man einer Minderheit angehört. Oder gab es da keine?
Es war durchaus kontrovers. Es war aber ganz interessant, dass tendenziell der männliche Teil der Klasse eher der Meinung war, dass das nicht nötig ist und der weibliche eher, dass es nötig ist.
Okay.
Ich lasse das unkommentiert stehen.
Das ist schade, weil damit lässt du mich mit dieser Antwort vollkommen alleine. Ich brauche immer eine kommentierende Einordnung, aber gut. Das regeln wir.
So wie du das jetzt nach der Niederlage gemacht hast.
Genau. Oh. Und wieder sind alle nicht zufrieden oder nicht alle zufrieden. Naja.
Ist das eigentlich immer noch unser Vorspann?
Ja.
Weil wir Thomas Korell noch gar nicht begrüßt haben.
Das stimmt. Und der läuft jetzt schon seit ungefähr 10 Minuten oder sowas. Dann hören wir mal Thomas Korell an, der uns unseren Sponsor, die Sparkasse, vorstellt. Und nochmal erwähnt, wie dieser Podcast heißt. Und dann reden wir aber wirklich über Fußball. 40 Minuten lang. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Man hat es vielleicht schon gemerkt, aber ich habe keinen blassen Schimmer davon, wie wir durch diese Podcast-Folge kommen sollen, was die wenigen Aufmerksamen unter den Zuhörenden wahrscheinlich nicht sonderlich überrascht. Aber ja, 0-5 gegen den Tabellenletzten. Könnt ihr euch an eine schlimmere Niederlage des ersten FC Nürnberg erinnern? Uli, du vor allem bist gefragt, weil du die Lebenserfahrung hast.
Ja gut, es gibt ja Niederlagen, die etwas folgenreicher sind, weil der Club abgestiegen ist oder sonst irgendwas Blödes passiert ist. Es ist ja nichts passiert. Man ist immer noch in diesem Bereich der Tabelle, wo man sein möchte, also zumindest noch. Insofern war es halt so für den Augenblick schon ein sehr schmerzhafter Moment. Also ich habe zum Flo noch vor dem Spiel gesagt, mir wäre es ganz recht, wenn es heute zur Halbzeit irgendwie klar wäre und entschieden wäre, weil ich dann Bilder reinstellen musste und dann kann man schon mal ein Jubelbild raussuchen. Ich habe es ein wenig anders gemeint gehabt. Ich konnte dann zur Halbzeit schon mal ein Frustbild raussuchen, war ganz praktisch. Aber ich glaube, das hat wirklich niemand erwartet. Also ich bin auch irgendwie davon ausgegangen, dass das gegen diese Ingolstädter schon eigentlich klappen sollte. Aber die Art und Weise war dann schon wirklich sehr bemerkenswert. Und vor allem, es war jetzt nicht irgendwie eine unglückliche Niederlage oder ist halt dumm gelaufen, sondern das war ja eine Hinrichtung. Also wenn die zur Halbzeit 5-0 führen, darf sich auch keiner beschweren. Und das war schon irgendwie sehr erstaunlich, was in dieser Mannschaft auch im negativen Sinne steckt. Das hat man so bislang nicht vermutet.
Hat es dich auch überrascht, Flo?
Sehr. Also ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe vor dem Spiel hat mich der Kollege Martin Funk noch gefragt, ja, und gibt es da Möglichkeit, dass das böse ausgeht für einen Club? Und ich so, na, auf gar keinen Fall. Auch weil
ich. Sag mal, was du gesagt hast, die sind so schlecht, hast du gesagt.
Ja. Also war ich auch tatsächlich der vollen und festen Überzeugung, so ist es nicht. Also die waren vorher auch immer schlecht. Ja. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem, weil wenn man die sich vorher angeguckt hat, dann waren die halt weitgehend schlecht. Und wenn die Mannschaft das auch gemacht hat, dann ist sie halt auch mit der Haltung rein, dass die schlecht sind. Und das langt halt dann für Ingolstadt, dass die sagen, ja, wir spielen jetzt halt einfach mal so, wie wir spielen können, und dann knallt's halt.
Es war ja danach ein bisschen die Debatte, so Henne und Ei, war jetzt Ingolstadt so gut oder war der Club so schlecht? Und Lüdiger Rehm hat dann ja irgendwann mal, nachdem, glaube ich, 20 Minuten darüber diskutiert wurde, warum der Club so schlecht war, in der Pressekonferenz irgendwann mal so angemerkt, dass übrigens seine Mannschaft auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, was ja so ein bisschen untergeht in dem Ganzen offenbar. Also klar waren die überraschend gut, aber die Frage ist halt immer, waren sie so gut, weil man halt das zugelassen hat, oder da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
Ich wollte dich gerade Antworten einfordern und jetzt bist du dir wieder nicht ganz sicher. Du hattest 48 Stunden
Zeit. Ja, ich bin immer schon sicher.
Ja. Okay. Du hast also sehr, sehr schöne Überschrift, die am Montag in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung zu diesem Spiel nochmal erscheint. Schwere Haltungsschäden.
Heftige
Haltungsschäden. Hat mich sofort an dich selbst erinnert, aber
ja.
Passt ganz gut.
Ja, ging ja darum, dass der Trainer auch danach von Haltung gesprochen hat, also darum geht, mit welcher Haltung man in so ein Spiel geht. Und ich glaube, das war schon das Problem, dass man von Anpfiff an gemerkt hat, dass die einfach nicht auf dem Platz sind und das ist da einfach wirklich an den, wie der Trainer so schön formuliert, an den Basics und an den talentfreien Bereichen hat es gemangelt oder ist mal abgefallen. Ja. Und dann kriegt so ein Spiel halt eine Eigendynamik. Gut, nach dem 0-1, dann das schnelle 0-2, dann hat man schon gemerkt, dann, wer mal Fußball gespielt hat, weiß es ja, dass dann auch die Beine schwer werden und dass dann nichts mehr geht. Aber man hat sich ja selber in diese Situation reinmanövriert. Und ist halt nach wie vor gegen eine Mannschaft, die mit Hannover die wenigsten Tore geschossen hatte bis dato, die meisten Gegentore gekriegt hat, die 10 Punkte haben und vielleicht jetzt 3 Neuzugänge in der Startelf, okay, aber das ist halt trotzdem der Tabellenletzte gewesen und da ist sowas dann einfach unentschuldbar.
Uli Dickmeier hat gerade seinen Redeanteil in diesem
Bin Podcast ich fertig
seit Saison sehr
vervierfacht. Und es ging nicht um Essen.
Vervierfacht, ja.
Das und nicht um Musik.
Also heute ist irgendwie alles... Heute ist alles möglich.
Alles anders.
Ich fand's tatsächlich lustig, naja, lustig, dass dann alle mehr oder weniger auch in der Eigenanalyse auf die Einstellung abgezielt haben. Bei Christian Martinia hat sich das ja ganz ähnlich angehört. Und sonst immer, wenn man mal irgendwann aus Versehen fragt, ob das Ganze vielleicht eine Einstellungssache gewesen sein könnte, dann sagen alle so ein Schwachsinn, wie man das überhaupt fragen kann. Einstellung sei bei Profis immer da und sowas. Und tja, jetzt nicht diesmal.
Ja gut, die Alternative wäre ja gewesen, einzuräumen, dass man 5 Tore schlechter als der Tabellenletzte ist, fußballerisch. Und das ist jetzt auch nicht schön, oder?
Nee. Ja. Dann hätte ich mich wahrscheinlich auch auf die Einstellung
entschieden.
Rausgeredet. Flo, du hattest vorhin mal so kurz angesetzt, um entweder dem Uli wieder Worte zu geben oder
Ich glaube schon, also ich glaube tatsächlich, dass man die Einstellung nicht wegdiskutieren kann, weil es ja auffällig war, wie sehr die Ingolstädter da überlegen waren. Andererseits glaube ich schon auch, dass so ein bisschen man muss jetzt nicht wieder dieses 0-7 auskramen. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass es schon auffällig ist, dass Ingolstadt anscheinend, weil man kann ja das Hinspiel des 0-0 auch mitnehmen,
ja.
Denen eigentlich dem Club anscheinend überhaupt nicht liegt, weil Ingolstadt zu dem Zeitpunkt, wo das 0-0 ausging, noch in der Phase war, wo die eigentlich alles verloren haben und noch gesucht haben.
Ja, und in der Woche zuvor, glaube ich, 6 Stück in Darmstadt bekommen.
Genau, also auch schwach schon waren.
Ja.
Dann dieses Testspiel und jetzt das. Und wenn man sich dann mal so teilweise die Tore anguckt, dann glaube ich, kriegt man schon auch so ein bisschen Gefühl dafür, wo das Problem liegt, dass die nämlich einfach Tempo haben und als eine der wenigen Mannschaften es bisher einfach auch geschafft haben, dieses Tempo so auszunutzen, dass man die Abwehr halt auf einer Insel aussetzt. Also die beiden Innenverteidiger, weil die Außenverteidiger standen zu hoch, kommen nicht mehr hinterher. Dann hast du ab der 22. mit Johannes Geis im defensiven Mittelfeld auch noch jemanden, der jetzt nicht mit Tempo gesegnet ist. Und das war schon auch was. Also es gibt eine Szene, die für mich da quasi typisch ist.
Unsere Smartphones gespielt hast.
Genau. Ja. Aha, das ist die Szene vorm 3-0, weil da gibt nämlich der Torschütze Bilbia im Mittelkreis den Pass raus und überläuft dann im Sprint, obwohl er 3 Meter hinter Geis und Valentini ist, nimmt er denen auf dem Sprint zum Strafraum ungefähr 10 Meter ab und ist dann vor den beiden und läuft durch. Und das ist halt so eine Situation, dieses Tempo, das spielen sie ja beim 2-0 auch schon aus, wo dann auch, also beim 3-0 stehen Schufer und Schindler 3 gegen 2, beim 2-0 stehen sie 2 gegen 2 und genau dieses auf einer Insel aussetzen, das ist genau das, was passiert ist, zweimal. Und das haben die Ingolstädter hingekriegt und das im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Gegnern, man müsste gegen den Club eigentlich grundsätzlich so spielen, weil eben die Grundschnelligkeit in der Verteidigung fehlt, auch im defensiven Mittelfeld, wenn der Johannes Geis steht, du kannst die überlaufen. Und wenn du da in das Duell kommst und ins Tempo kommst, dann kriegt der Club Probleme und dann fallen diese Dinger. Und Rehm hat es gesehen, hat es analysiert und ausgenutzt. Und deshalb muss man da schon auch ihm zustimmen und sagen, die waren schon auch gut. Ich meine, ob die jetzt tatsächlich 0-5 besser waren, da kommt sicherlich dann die Einstellung mit dazu, aber man sollte schon auch aufpassen, dass man jetzt das Ergebnis nicht nur aus der einen Richtung sieht, sondern eben auch aus der anderen, weil die das schon gut gemacht haben und es ist schon auch eine andere Ingolstädter Mannschaft als noch unter André Schubert, aber das wiederum liegt wahrscheinlich auch an André Schubert.
Ja, ja, alles richtig, natürlich, also soweit ich das beurteilen kann. Zu diesem Einstellungsdings habe ich aber natürlich, habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und mein Ding ist ja, dass es wird beim ersten FC Nürnberg immer, wenn Ingolstadt ansteht, dann schreibt irgendjemand vom Derby und ungefähr 10.000 andere schreien ihn an. Es ist kein Derby und sowas, was man ja so sehen kann. Was aber vielleicht oft übersehen wird und was meiner Meinung nach schon auch eine Rolle spielt, ist, dass dieses Spiel zumindest seit der Relegation und dieser 96. Minute eine Geschichte hat und eine Geschichte, die Ingolstadt sehr viel ernster nimmt als der erste FC Nürnberg und dass das dann schon auch noch mit reinspielt. Also ich glaube,
ja, aber das sind doch nur 3 Spiele,
ja, über die kaum, wir da sprechen. Kaum, ja, und es ist ja kaum einer, also kein Gauss dabei, kein Kutschke dabei. Also von denen.
Ja, aber Gauss und Kutschke spielen ja doch noch eine Rolle, auch wenn sie jetzt nicht auf dem Platz stehen. Und ich habe so den Eindruck, dass für Ingolstadt Spiele beim ersten FC Nürnberg, egal ob sie ein Testspiel sind, ein Heimspiel, nachdem er 0-6 verloren hat irgendwo oder jetzt eben, dass die dann doch noch ein anderes Motivationslevel freisetzen als gegen Aue oder Sandhausen oder sowas. Aber ich sehe schon, da habe ich mir jetzt...
Ja, dafür ist mir die Stichprobengröße zu klein. Ich meine, seit der Relegation gab es 3 Spiele. Das war ein 0-0 und das 0-7 im Testspiel,
ja, aber,
und
jetzt das 0-5. Aber eben 3 Spiele, in denen der Club schon leichte Probleme hatte und es immer so wirkte, als wäre auf der anderen Seite eine Mannschaft, die da ein bisschen mehr Biss an die Sache rangeht. Aber wir können gerne auch noch 10 Jahre warten und dann diese These nochmal überprüfen.
Ja, bitte. Ja,
okay. Es war ja auch ein Thema in der PK, wurde ja auch Klaus sehr erwartbar gefragt, inwieweit denn dieses Testspiel noch eine Rolle spielt. Und da hat er das ja alles noch sehr labiter abgetan. Ah, lange her, Testspiel, interessiert uns nicht mehr. Vielleicht hätte es doch ein bisschen interessieren sollen, hat er jetzt im Nachhinein auch zugegeben. Und wenn es nur so weit gewesen wäre, dass man sagt, Leute, eben ihr habt gesehen, was passiert, wenn man die Mannschaft...
in der Sekunde dachte ich mir, das ist aber laut.
Ja.
Wenn man diese Mannschaft... Wasser, dass ich mir einschenke hier. Also, ja. Entschuldigung.
Ja. was wollte ich jetzt sagen? Also
lapidar.
Dass man halt trotzdem die Mannschaft vielleicht einfach nochmal daran erinnert, wie es auch laufen kann, auch gegen so eine Mannschaft. Und das wissen wir alle, dass Testspiele so eine eigene Kategorie sind und dass man die weder über- noch unterbewerten soll. Und dieses 9-0 gegen Pribram auch irgendwie 3 Stunden später keine mehr interessieren muss, das ist alles klar. Aber so als kleine Mahnung hätte es vielleicht schon nochmal getaugt. Und wenn man das halt alles so nach außen immer so abtut, wie es der Trainer halt schon immer gern macht, weiß ja nicht, wie es intern, ob es stimmt, dass er intern das wirklich überhaupt nicht mehr thematisiert hat, aber also ich hätte schon noch einmal dran erinnert, dass man da auch irgendwie was gut zu machen hat und vielleicht ein bisschen ernsthafter an die Sache rangeht. Mir ist das manchmal einfach alles ein bisschen zu sorglos, wie man da mit manchen Dingen umgeht.
Wie schön du Pribram gesagt hast.
Das Pribram, schöner Pribram. Fränkischer Verein.
Ja. Wollen wir gleich über den Trainer sprechen. Das ist heute wieder so ein Fußball-Podcast, das, naja.
Wir kriegen 100 Nachrichten, wir sollen nur über Essen und ja nicht über das Spiel reden.
Ja. Das Problem war, dass ich tatsächlich am Samstag im Fränkischen unterwegs war, es dann aber zum großen Zorn meiner Tochter irgendwie verschusselt habe, rechtzeitig eine Kneipe aufzusuchen. Weshalb wir dann ohne Kneipenbesuch wieder nach Hause fahren mussten. Deshalb kann ich da diesmal nichts beitragen.
Ja, ich kann was beitragen. Ja. Wir haben uns gestern ein hervorragendes Cordon Bleu geholt. Oh. Gaststätte Endres, sehr zu empfehlen. Ich war ein bisschen nervös, weil es ja direkt neben Valentinis Restaurant liegt. Und ich habe gedacht, wenn...
In Zabo?
Ja, wenn wir jetzt Enrico über den Weg läuft, während ich dann mit meiner Schüssel gerade einen Schnitzel durch die Gegend trage.
Ja, aber sie, ihnen gehört doch die Wirtschaft gar nicht mehr.
Nee, aber das ist ja auch das Weinlokal seiner Eltern. Ist ja auch da, das ist ja dieses Dreieck praktisch.
Ja.
Ja, ist aber alles gut gegangen. Mich hat niemand gesehen und Schnitzel und Cordon Bleu waren hervorragend.
Uli, dich mal
in geheimer Mission.
Schleicht mit einem Cordon Bleu durch Zabo, weil er Angst vor Enrico Valentini. Aber du wärst ihm wahrscheinlich locker davongelaufen, wenn ich das alles richtig lese in den Kommentaren.
Trotz, aber ja, der Uli ist doch verletzt.
Ja, trotz Verletzung.
Trotz Kapsel anderes in den Händen wäre ich schneller gewesen als
Ja, sehr schön. Böse. Ja, Grüße an Luana auch.
Yes. Nein, ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn er die Noten angeschaut hat, und das kennst du ja aus eigener Erfahrung, dass er das wohl gerne macht, die Noten anschaut.
Ja, vor allem die Begründung.
Dann hätte es vielleicht schon Diskussionsbedarf gegeben.
Was hast du ihm denn gegeben für eine Note?
Gnadenfünfer.
Gnadenfünfer. Mit welcher Begründung?
Ich habe noch nie so schlechte Noten. Also ich muss wirklich mal überlegen, ob ich schon mal so schlechte Noten verteilt habe, weil da war wirklich außer Martinia mit einer 3,5 und Möller-Dehle mit einer 4,5 und Scheffel habe ich noch eine 4 gegeben und der Rest waren wirklich 5er, 5,5 und 6. Ich glaube 4 Sechser hatte ich schon lange nicht mehr vergeben. Kann sein, damals in der Bundesliga in Dortmund oder Leipzig, das mag sein, dass das ähnlich schlecht war. Aber zweite Liga kann ich mir jetzt nicht erinnern.
Und du, Flo?
Was hast du gegen Stuttgart die Noten damals gegeben? Bei dem 0-6.
Aber das war ja immerhin Stuttgart, da kann man ja noch sagen, naja. Weiß ich nicht, man müsste nachschauen.
Da habe ich mir gestern, weil ich mir dachte, wäre mal interessant, war es dann natürlich nicht, habe ich mir nochmal den Podcast danach, nach diesem 0-6, den der Kollege Sebastian Gloser und ich aufgenommen haben, angehört, weil ich mal gucken wollte, wie wir da so rumschimpfen. Aber da schaffen wir es tatsächlich auch, die ersten 15 bis 20 Minuten kein Wort über dieses 0-6 zu verlieren. Also, ja.
Ja, weil der Kollege
das war ja durchaus prekäres, dabei
ist. Was?
Prekärere Situation auch. Das,
ja, eben. Da, noch so, noch erstaunlicher, dass wir da dann über allerlei Dinge gesprochen haben, aber nicht über Fußball.
Also dein Schnitt, Uli, ist 5,19. Das ist ordentlich.
Deiner?
4,93, aber bei mir sind die ganzen Minus nicht mit eingerechnet, weil ich
und du hast ja dann auch noch die ganzen Berufe noch mit bewertet, Dumann und so, dem auch eine 4.
Dumann, Rausch und Köpke sind da bei mir auch noch mit drin. Also ja, gerade Dumann und Rausch kriegen kein Fünfer, das hilft natürlich auch dem Schnitt. Sonst habe ich auch.
Und die Bildzeit?
Habe ich auch. Nur
die Chef. Haben kurz überlegt, ob sie so Generalschelte mit alle in Sechser machen wollen. Und
haben sie sich dann wieder dann nicht getraut?
Nee. Ich habe ja gesagt, ich mag so Symbolpolitiker nicht. Also Warum soll man jetzt einen Möller-Dehle, der sich zumindest in Ansätzen noch bemüht hat, genauso abstrafen wie einen anderen, der halt wirklich gar nichts auf die Reihe gebracht hat? Mag ich nicht so.
Magst du nicht?
Na.
Pauschalurteil.
Nee, bei der Bild-Zeitung heißt es auch, also Matenia 4, Scheffler 4, Dumann 4, der Rest ist auch 5er und 6er. Also selbst der arme Koka Rausch kriegt da einen 5er. Obwohl der jetzt nicht so viel falsch gemacht hat.
Ja. Aber halt auch nicht viel richtig.
Das ist genau meine Formulierung.
Ja, das ist schön.
In der Begründung.
Siehste? Du hast Brüder im Geiste. Aber das ist für dich wahrscheinlich eher Beleidigung, ne? Tut mir leid, dass ich da jetzt die Formulierung auch so gewählt habe. Wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Wir wollten mal kurz über Essen sprechen, aber vorher ging es um...
Es ging über Schnitzel in Zabo, über Valentini zu den Noten.
Aber. Den Trainer. Aber wie sind wir auf den Trainer? Erstaunlicherweise gibt es in den unergründlichen Weiten des Internets relativ viele Menschen, die jetzt sehr beherzt eine Trainerdiskussion führen, was ich an Absurdität kaum zu überbieten finde. Aber so wie ich euch kenne, findet sich doch einer, der da fröhlich mitmacht und sagt, das ist einfach der Falsche, der uns im ersten Jahr seines Tuns hier in Nürnberg den Verein stabilisiert und dann im zweiten Jahr in der erweiterten Spitzengruppe um den Aufstieg mitspielt, oder? Trainerdiskussion hier bei Kadepp. Ist einer von euch bereit?
Ja, doch. Glaub schon.
Ja?
Kann man doch, jein.
So ja, nicht wirklich. Also bitte.
Ja. Ich glaube, die Leute oder die das entzündet sich ja gar nicht so sehr an die, also der Auslöser ist klar, dieses 0-5 und jetzt kann man mal wieder richtig schimpfen. Ja. Aber er ist halt in seiner ganzen Sachlichkeit ein Typ, der manchen, die ja gewisse Vorstellungen vom Fußball haben, zuwiderläuft. Also er ist ja quasi der komplette Gegenentwurf in seiner Art zu Steffen Baumgart.
Ja.
Der sich im Wohnzimmer filmen lässt, wenn er positiv
inszeniert.
Genau.
Ja.
Aber es gibt halt Menschen, die diesen Typ an der Seitenlinie auch wollen und die dann auch sagen, das springt halt auch auf die Mannschaft über und da ist dann mehr Biss da und so weiter. Also ich kann die Argumentation schon nachvollziehen.
Na,
und ich.
Warum?
Ja, ich muss sie nicht teilen, aber ich kann sie nachvollziehen.
Mir hat heute zum Beispiel jemand, der mich beschimpft hat, dass ich einen echten Kiblavi geschrieben habe, launig und locker, aber ohne jegliche Substanz. Ja, I don't need you für diese Einschätzung. Der hat geschrieben, eine Weiterentwicklung zur Horrorsaison 1920 ist nicht festzustellen. Also, wie weit von der Realität kann man sich denn entfernen?
Das ist natürlich Quatsch. Also, ja. Natürlich ist da eine Weiterentwicklung. Das liegt, also, da brauchen wir ja überhaupt nicht drüber reden.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also,
die Frage ist halt, ob diese Weiterentwicklung schon irgendwie an einem gewissen Limit angekommen ist.
Also, genau.
Ob es halt einfach nicht mehr weitergeht. Das ist jetzt das Level, was sie können, ob das jetzt am Trainer liegt oder nicht, sei dahingestellt, an dem Personal, mit dem
ich
Trainer.
Ich sehe schon, ihr beide Bock auf so eine Trainerdiskussion.
Das nein, gar nicht.
Großartig.
Gar nicht überhaupt kurzfristig. Nicht. Aber ich finde schon, dass man sich überlegen kann, ist es jetzt, wenn diese kann die Mannschaft dann nochmal einen Schritt gehen. Ich meine, nach der letzten Saison haben sie diesen Schritt weiter gemacht. Es ist jetzt noch ein Stückchen stabiler. Und ich meine, man darf nicht vergessen, ne? Man gewinnt immer eins und verliert immer eins. Das ist auch, das ist ja trotzdem, gewinnt man jedes zweite Spiel in der Reihenfolge. So ist es ja nicht. Aber man kann dann schon überlegen, ist man dann wirklich an dem Punkt, wo man sagt, man kann noch eins weitergehen. Ich glaube übrigens ein bisschen Gedanken von Andi, Grüße,
ja,
weil der
Grüße.
Das auch schon ausformuliert hat. Also ich finde,
auf Instagram, wir sollen mal, wie war das, ordentlich draufhauen oder sowas, auch verrückt geworden, der Andi offenbar, aber trotzdem Grüße.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich sage, die strategischen Überlegungen kann man durchaus treffen, weil man halt sagt, naja, bis zum gewissen Punkt geht's und dann geht's nicht mehr, aber das sind halt einfach Überlegungen, die jetzt nicht ad hoc oder sonst irgendwas, sondern da muss man sich halt dann nüchtern hinsetzen. Das ist ja das Gleiche wie, was weiß ich, ob man mit Nikola Dove dann verlängert. Das ist ja auch, man muss ja auch nüchtern hinsetzen und überlegen, bringt's was oder bringt's nichts. Sich nicht.
Ja, aber das ist ja so ein Punkt. Man hat halt auch mit Spielern schon verlängert, ob es jetzt ein Valentini ist, ob es ein Geis ist, die werden immer besser. Die werden immer schneller, die werden immer jünger, die werden immer besser. Man weiß, was man an ihnen hat und man weiß auch, was man nicht an ihnen hat. Und wenn jetzt, wer ist denn in der Saison wirklich konstant gut? Das ist eigentlich ein Möller-Deli, der ernsthaft Möller-Deli. was soll denn? Jetzt also Dovedan war
schon getadelt.
Wie viele gute Spiele waren es jetzt in der Saison? 2 oder 3?
21.
Ja. Und das ist vielleicht Möller-Deli, der einfach vom fußballerischen her einfach in der Mannschaft der Klasse besser ist als alle anderen. Ein Schindler, der es, lassen wir mal das gestrige Spiel weg, bislang relativ gut gemacht hat.
Martenia.
Und Martenia spielt eine gute Saison und dann, ja, und Tempelmann hat sicherlich auch jetzt die Erwartungen mehr als erfüllt. Aber alles andere ist doch, das sind mal 2, 3 gute Spiele, dann ist es wieder nichts. Dann denkt man jetzt über Schuranov nach, ja, 5 Tore für 19-Jährigen aller Ehren wert. Solche Spiele wie am Freitag, fragt man sich dann halt auch, naja, ob das dann halt wirklich für richtig große Karriere reicht, weiß ich dann auch schon wieder nicht. Also der hat seinen Torjägerinstinkt, das ist unbestritten. Aber wenn ihm der Ball halt nicht irgendwo vor die Füße fällt, dann findet er halt einfach nicht statt. Das ist mit 19 zwar vielleicht noch verlässlich und nachvollziehbar, aber ja, ich sehe da weder personell noch von anderen Faktoren die große Weiterentwicklung, die da nächste Saison passieren könnte und die ja irgendwann wieder kommen muss, weil auf Dauer irgendwie Platz 5 bis 7 ist ja jetzt auch nicht das, was dann vermittelbar ist in Nürnberg. Im dritten Jahr.
Ja. Ich versuche Argumente zu sammeln, aber also das, ja, ich finde es wirklich einigermaßen absurd. Robert Klaus ist nach Nürnberg gekommen, nach diesen Relegationsspielen, hat dann so einen einigermaßen entspannten Mittelfeldplatz erreicht und ist jetzt 6 Punkte nach 21 Spielen vom ersten Tabellenplatz entfernt. Also ich weiß wirklich nicht, wie man da auf die Idee kommt, irgendwas Negatives zu finden.
Naja, noch am 0-5 kann man schon mal was Negatives finden.
Ja. Jenseits dessen, ne? Also man kann schon, ich meine, ich habe jetzt das Sieg-Niederlage ja angesprochen. Mhm. Also man kann schon vorwerfen, dass die Konstanz einfach fehlt und man kann auch sagen, diese 6 Punkte Rückstand mit etwas mehr Konstanz wäre man halt Erster.
Ja, das wäre dann aber, das wäre ja dann schon keine Entwicklung mehr, das wäre ja dann ein Riesen.
Naja, das liegt schon, aber das liegt natürlich auch dran, dass diese Liga einfach völlig gaga ist. Ich meine, es war ja nicht das einzige 0-5 an dem Spieltag.
Und wie viele Punkte, ja. Flo, du hast sowas im Kopf, hat der Club letzte Saison zu dem Zeitpunkt gehabt?
Oh, da war der Horror Januar.
Eben,
deshalb waren das gar nicht so
ja,
viele.
Aber es waren nicht viel weniger als jetzt.
Das, darf ich das nachschauen?
Schau das mal nach.
Schau das, ja, aber ich glaube schon, das waren 10 weniger oder so.
Sicher?
Ja.
Ja, bin ich mir auch relativ sicher. Also
ich glaube schon, dass das deutlich weniger war. Da waren wir ja irgendwie 5 Punkte vom Relegationsplatz nach unten weg oder so.
Also ich schaue nach 21 Spielen. Ja?
Ja, 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 klar, nicht nach Februar oder
2021. 21. Spieltag. Erster war der HSV mit 42 Punkten. Klarer Aufstiegsfavorit. Die Spielvereinigung Fürth hatte 39 Punkte, also 6 mehr ist der Club jetzt, wer damit dieses Jahr Erster. Und der Club hatte 23 Punkte. War auf Platz 14, eine Tordifferenz von 28 zu 34 und hatte gerade zu Hause 1-2 gegen St. Pauli verloren. Ja, also 10 Punkte.
Also 10 Punkte. 33, ja, dann doch 10.
Könnten wir schon von einer Weiterentwicklung ist glaube ich auch, könnte man schon von einer Entwicklung sprechen, oder? Selbst nach einem 0-5, aber das wird bin ich hier als erst Dovedan und jetzt Klaus Fanboy positioniert. Das ist, ich muss mal, wer fällt mir denn schnell ein, den ich kritisieren könnte?
Naja, ich will das auch nicht missverstanden haben. Das soll kein Plädoyer dafür sein, zu sagen, wir werfen den jetzt sofort raus und setzen da Andy Wolf hin oder so. Also darum geht es mir gar nicht. Sondern es geht mir tatsächlich drum, halt tatsächlich kühl strategisch zu überlegen. Und wenn Dieter Hecking sagt, ja, das ist derjenige, der auch noch den nächsten Schritt geht und nächste Saison haben wir statt 9 Spielen mit abwechselnd Sieg und Niederlage halt 9 Spiele, die wir alle gewinnen und ich bin davon überzeugt, dann soll er das machen. Dafür ist er in der Verantwortung. Deshalb reden wir dumm daher und er wird bezahlt dafür, die Entscheidungen zu treffen. Also das ist seins. Aber ich finde den Gedanken an sich schon legitim zu sagen, wir überlegen, kann dieser Trainer den nächsten Schritt auch noch gehen? Ja. Weil irgendwann, so wie halt Spieler an ihre Grenzen stoßen halt Trainer auch an ihre Grenzen. Das finde ich, aber wie gesagt, das kann man durchaus ergebnisoffen diskutieren. Da muss man jetzt nicht gleich die Keule rausholen und sagen, ja, wir werfen wieder alle raus. Ja. Weil das ist natürlich auch, also wenn man in der Frequenz Menschen rauswerfen würde, wie das von Menschen im Internet gefordert wäre, dann wäre kein Trainer mehr im Amt und auch kein Politiker und kein Redakteur und nirgendwo irgendwer.
Ja, die Schreihälse im Internet, um diesen schönen Begriff nochmal zu erwähnen, der auch sehr gut ankam aus meinem Spieltext. Erstaunlicherweise hatten der 1. FC Nürnberg und der Jens Keller nach 21 Spieltagen 25 Punkte. Also war das erste Jahr unter Klaus eigentlich eine Rückentwicklung bis zum 21. Naja, das ist jetzt vielleicht zu viel. 1-0 Sieg in Osnabrück war das damals, da mein letztes Auswärtsspiel mit dem 1. FC Nürnberg zu Nicht-Pandemie-Zeiten. Ist denn die Mannschaft in diesen 2 Jahren so sehr verändert worden, dass da wirklich noch mehr Entwicklung zu erkennen sein müsste, eurer Meinung nach?
Inwiefern so verändert?
Ja, personell auch. Also ist da wirklich...
Du hast mit Möller-Deli natürlich nochmal jemanden, der nochmal einen ganz anderen Impetus nach vorne gibt. Das ist richtig. Du hast mit Schindler sich schon nochmal deutlich verbessert. Ich finde auch Tempelmann im Zentrum eine Verbesserung. Also das sind schon Spieler, wo ich sage, da hat sich noch mal was getan.
Uli? Auch.
Ja, habe ich ja schon die Spieler auch genannt, ja, die dich in der Saison auf jeden Fall nach vorne gebracht haben. Ich, wie gesagt, eines mal klarzustellen, ich bin auch weit davon entfernt, eine Trainerdiskussion zu führen. Ich find bloß, dass man halt trotzdem realistisch betrachten muss, was der Flo auch gesagt hat, dass halt einfach... es geht bis wohin, aber nicht weiter, habe ich das Gefühl momentan. Es muss jetzt in der Saison nicht weitergehen, das wissen wir auch. Ja, aber mir fehlt... Nee, kann glaube ich nicht, weil dafür eben die Mannschaft zu inkonstant ist.
Was auch der letzte Träumer jetzt...
Genau.
Ja, und vor allem hat er nicht, um dir die Antwort drauf zu geben.
Das ist mir schon klar. Ja. Aber nein, man muss ja jenseits dieser 5 Punkte, die auf dem Aufstiegsrang fehlen, weil man muss ja nicht Erster werden, um aufzusteigen, halt auch nochmal deutlich sagen, das sind jetzt mit Bremen, Hamburg und Schalke, die haben halt jetzt in die Spur auch gefunden.
Ja.
Die werden wahrscheinlich die anderen beiden da oben noch packen. Ich meine, so ein 5-0 vom HSV in Darmstadt ist ja auch, also das ist ja auch nochmal ein Zeichen. Ich meine, wahrscheinlich wird der HSV dann doch Vierter und St. Pauli Dritter, weil es ist der HSV und es ist die zweite Liga. Aber insgesamt finde ich schon, dass man nochmal bei den dreien halt sieht, dass die jetzt so langsam dort sind, wo sie zumindest fühlen, dass sie sich hingehören und wahrscheinlich auch wirklich hingehören und dass sie halt dann langsam doch da oben hinkommen. Und dann sind halt diese 4-5 Punkte auf diese Mannschaften einfach nicht nur 4-5, sondern wahrscheinlich deutlich mehr, weil eben die eigene Konstanz fehlt. Und deshalb ist es mit dieses Träumerische durchaus auch ernst gemeint, weil es gibt keine realistische Variante, wie das funktioniert, so wie es halt in der Bundesliga eigentlich keine realistische Variante gibt, dass Fürth noch drin bleibt. Aber
ja.
Und man muss ja auch mal eins sagen, die Niederlagen werden halt inzwischen auch deutlicher. Also lange Zeit war es ja in der Saison so, dass es immer sehr knappe Spiele waren. Man hat am Anfang auch viele Unentschieden gehabt und ganz viele Spiele, wo man gesagt hat, naja, die hätten wir jetzt auch gewinnen können, hätten wir auch verlieren können, alles eng. Und inzwischen ist es schon so, wenn sie verlieren, wird es halt mitunter deutlich. Also in Schalke 4-1, 0-5 gegen Ingolstadt, das sind halt jetzt auch keine knappen Spiele mehr. Wogegen die Spiele, die du gewonnen hast, zum Beispiel Düsseldorf, wenn das noch unentschieden ausgeht, darfst du dich ja auch nicht beschweren.
Und dieses 1-2 gegen Paderborn war ja gefühlt eigentlich auch viel deutlicher, auch wenn es dann am Ende mit Sörensen doch noch knapp war. Aber da war man ja auch deutlich unterlegen. Also man hat jetzt halt, man hat tatsächlich Spiele, wo man unterlegen ist.
Du hast im Prinzip gegen Heidenheim, war so das Spiel in der Saison, wo du wirklich, wo es alles so lief, wie man sich's vorstellt und wo du jetzt nie das Gefühl wirklich hattest, außer der Anfangsphase vielleicht, da könnte was schief gehen. Aber so viel solche Spiele hast du in der Saison nicht.
Ja, aber gibt's diese Spiele in dieser Liga überhaupt? Also, ja, gibt's, ne? Wie heute schon, zum Beispiel beim HSV
in Darmstadt. Ja, HSV Darmstadt. Ja.
Oder bei Hansa Rostock und dem großartigen Hanno Behrens in Dresden. Ja. Er hat selbst kein Tor geschossen, glaube ich.
Aber eins war in der Startelf.
Ja, ich bilde mir ein 1 vor.
Simon Rein auch.
Ja. Beide zurückholen vielleicht. Ja, okay. Wollen wir noch über einzelne Spieler und so weiter auslassen? Fabian Nürnberger?
Nee. Ja. Ich weiß gar nicht, was hat Robert Klaus da was dazu gesagt?
Ja, er hat gesagt, war nicht der Sündenbock, oder ist jetzt nicht der Sündenbock. Er wollte den Spieler auch vor sich selber schützen, hätte eine scheiß Anfangsphase gehabt, wäre dann vom Kopf her auch nicht mehr frei gewesen. Viele einfache Fehlpässe gespielt und wollte den Spieler dann auch ein Stück weit vor sich selbst schützen und mit Johannes Geis, also dem mehr Stabilität auf der zentralen Sechserposition reinbringen.
Das hat ja voll funktioniert.
Geklappt hat, ja.
Das hat super funktioniert. Dass das Ganze ohne Drachenviereck angegangen wurde, ist das noch was, worüber man sprechen sollte?
Kann man, finde ich, durchaus drüber sprechen, weil man halt, ich finde es immer, Mats Möller-Daly hat einen Zug nach links. Das ist einfach so. Aber trotzdem ihn dann tatsächlich auf den Flügel zu stellen, ja, andererseits war es dann nicht besser, als er im Zentrum gespielt hat, also von daher.
Ja, dann war es halt schon ausgeschüttet, deshalb.
Ja, also generell glaube ich, das ist immer so nach, wenn was rum ist, ist es halt schwierig zu sagen, ja, das hat man jetzt an der und der Stelle, hätte man es anders machen können, klar kann man drüber reden, ob so ein 4-3-3, dann vor allem, wenn es dann in erster Linie auch das Anlaufen dann auch vorne nicht funktioniert. Also das ist, ja, dann, ob das dann so günstig ist. Andererseits haben die halt ihre schnellen Außen gehabt und dann musst du vielleicht auch schon in der ersten Reihe die Außen auch besetzen und kannst die nicht offen lassen, weil du, wenn die eben mit doppelt besetzten Außen spielen und du mit Drachenviereck spielst, dann hast du eben die Außen nur einfach besetzt.
Du hast doch dann auch noch Tom Kraus und
ja, aber die Raute ist ja, oder das Drachenviereck ist ja im Prinzip eher dafür da, das Zentrum kompakt zu machen. Und wenn du gegen eine Grundordnung spielst, die eher auf die Flügel setzt, dann zieht's dir dieses Drachenviereck so weit auseinander, dass die Räume halt zu groß werden dazwischen.
Ja, aber das ist doch gerade was zum Beispiel Tom Kraus immer sehr gut gemacht hat in diesem Drachenviereck, dass er trotzdem noch hat aushelfen können auf der.
Das kann Tempelmann schon auch, aber dann bist du eben doch wieder bei einer Formation, so wie du es eh hast, dass der eben doch außen hast, weil du ja. Und das hat man halt mit der Grundordnung so ein bisschen versucht zu verhindern. Aber das ist wirklich müßig. Also da stimme ich dem Trainer schon auch zu, wenn er sagt, ja, da brauchen wir jetzt nicht über Grundordnungen und Formationen und Sonstiges reden.
Ich finde, dass wenn man so eine Formation hat, mit der nachweislich alles besser geworden ist, warum man dann, da finde ich, das ist dann immer ein bisschen verkopft.
Ja, aber gut, man hat ja in Düsseldorf auch 4-3-3 gespielt.
Ja, und auch schon
nicht so doll, ja.
Ja, und wenn man diese eine Formation hat und dann will man aber wieder durch irgendeinen Move die eigene Fußballfachwissen-Geilheit beweisen.
Trainerkritik.
Ja, das ist tatsächlich so das Einzige, was mich manchmal etwas ratlos zurück.
Es ist halt dieses, aber das ist ja so die grundsätzliche Frage im Fußball generell. Wie sehr stellst du dich auf das ein, was der Gegner macht, und wie viel machst du dein Ding? Und das ist natürlich die Frage, ob man gegen den Tabellenletzten umstellen muss oder ob man jetzt sagt, ja, wir spielen unser Ding, aber das war nicht das Hauptproblem. Also das, wenn du dir die Anfangsviertelstunde anschaust, dann waren andere Dinge durchaus entscheidend. Also ja. Glaub nicht, dass jetzt der fehlende Zugriff daran lag, dass die zu breit aufgestellt waren, sondern wenn du, was weiß ich, also ich verweise auf die Grafiken, die ich in der Analyse bei Clubfans United hochgeladen habe, du siehst ja dann zum Beispiel die Zweikämpfe, die verloren worden sind, die sind ja quasi, da kannst du einen Tunnel durchziehen auf der, so vom einen linken Halbraum zum anderen. Da siehst du dann, wo das Problem lag. Und das liegt jetzt nicht an der Formation, sondern da wäre so oder so jemand gestanden und der hätte so oder so die Duelle verloren.
Ja, woran lag es dann? Also dann tatsächlich an der Haltung?
Ich glaube schon, dass es tatsächlich sowas wie ein, also dass dieses, ja, wir spielen da gegen den Letzten mit 10 Punkten, das hat schon eine Rolle gespielt.
Ja.
Trainer hat ja auch noch irgendwie wegen orakelt, ob es denn vielleicht sogar eine Belastung war, dass wir die Zuschauer im Stadion sind.
Das wollte ich gerade.
Diese große Chance hat, Dritter zu werden, zumindest für eine Nacht, obwohl ihnen das ja nach eigener Aussage eben alles wurscht ist, weil das so Momentaufnahmen sind, aber vielleicht war dann doch irgendwie so,
Trainerkritik.
So ein gewisser Druck da, wobei ich das nicht so ganz nachvollziehen kann. Also alle haben ja vorher wirklich verkündet, wie sehr sie sich freuen, dass endlich wieder Leute da sind und dass das auch so eine Energie geben kann. Und ja klar, pfeifen die Leute dann, wenn sie nach 20 Minuten 2-0 hinten liegst gegen Tabellenletzten. Ja, also was erwartet man denn? Also muss man ein bisschen Verständnis haben, glaube ich. Wir haben es ja schon gesagt, also wir haben es ja relativ gut, wir sitzen da auf unserer Tribüne, werden dafür bezahlt, dass wir das anschauen, kriegen noch einen Maßriegel geschenkt und fahren dann wieder heim. Und andere fahren da halt irgendwie 200 Kilometer hin und denken sich dann, freuen sich auf das Spiel, endlich wieder dabei sein zu können. Kann ich den Ärger schon ein bisschen nachvollziehen? Und das ist, glaube ich, ja der falsche Ansatz, wenn man sich dann da beschwert, dass dann nach dem 0-2, das ja auch schon 0-4 hätte sein können zu dem Zeitpunkt, jetzt nicht dann so diese große Anfeuerung kommt. Verstehe ich schon.
Ja, wir haben.
Das hat auch nichts mit Schreihälsen zu tun. Also ich muss, sage immer, es ist Fußball, ich muss niemanden beleidigen und es sind jetzt keine schlechten Menschen, weil sie ein Fußballspiel verloren haben. Es gibt wirklich Wichtigeres im Leben. Aber so einen gewissen Frust kann ich dann schon nachvollziehen.
Du auch, Flo? Oder ich bin da tatsächlich.
Ich bin inzwischen beim Fußball so abgestumpft, was das angeht. Ich kann mich einfach nimmer aufregen.
Ja.
Aber das ist halt einfach meine Entwicklung der letzten Jahre, aber das hat nichts damit zu tun. Das will ich auch niemand vorschreiben und zu sagen, ja, da muss da Emotionalität rausnehmen. Es gibt genug Bereiche, wo ich sage, Emotionalität ist völlig fehl am Platze und da muss man seine Entscheidungen anders treffen. Aber gerade im Fußball, wenn man auf der Tribüne auch noch sitzt und nicht Entscheidungsträger ist, da darf man durchaus emotional sein, solange es gewisse Grenzen nicht überschreitet, ist das auch völlig in Ordnung.
Das meine ich. Also in meinem ganzen Leben auch, als ich noch Fan war, noch nie auf die Idee gekommen, einen Spieler zu beschimpfen oder irgend sowas.
Ständig habe ich das gemacht.
Echt? Ja. Aber dass man jetzt da nicht so mit strahlendem Gesicht und so am Abend aus dem Stadion rausgeht, das kann ich schon nachvollziehen.
Ja. Es sind sehr viele Menschen vor Spielende gegangen, eigentlich?
Ich glaube, das sind die ersten in der Halbzeit, die ersten schon gegangen.
Mhm. Ja. Meine Freunde haben es ungefähr bis zur 60. Minute durchgehalten und sind dann in die Laube gegangen, um dort Bier zu trinken. Aber wie war es denn nach dem Spiel? Da habe ich dann, wie waren da so die, war dann Stille und Ernüchterung?
Ja, die Mannschaft ging noch mal so ein bisschen in die Kurve, aber da waren nicht mehr allzu viele Menschen da. Also, war dann alles unspektakulär. Ist dann unspektakulär zu Ende gegangen.
Ja, okay. Über was müssen wir denn noch sprechen aus diesen 90 Minuten? Ich vergesse ja immer das meiste. Habt ihr noch ein, zwei Themengebiete, die dieses Spiel direkt betreffen? Wobei wir heute schon wirklich sehr viel über Fußball
gesprochen haben. Ja, das Gegenteil von dem, was die Leute wollten.
Ja, alle haben uns angebettelt. Ich schaue noch mal kurz durch diese verschiedensten Kommentare. Also essen können wir diesmal nur mit Uli Dickmeier, dem schleichenden Uli Dickmeier, dienen. Aber ansonsten... Taktik ist zum Wiederholten mal schief gegangen. Klaus-Taktik. Schreibt Benzonope oder wie auch immer. Der Podcast wird überragend, schreibt Sebo PE. Naja,
so kann man sich täuschen.
So. Es ist dieselbe, es ist wahrscheinlich die gleiche Erwartungshaltung
der Druck war zu groß.
Ja,
kann dann nicht performen.
Ja, ist mal reingegangen mit, das läuft von selber. Und
dann, ja, und dann kommt sowas dabei.
Sowas, ja.
Da raus.
Was ich noch interessant fand, was ich beim Flo gelesen habe, dass das Spiel auch wieder gezeigt hat, wie wenig aussagekräftig eben manche Statistiken sind.
Ja.
Was jetzt Ballbesitz und Ecken und was
war noch. Er hat es aber noch etwas gemeiner formuliert mit einer Spitze in Richtung eines uns allen bekannten Fachmagazins. Wie war deine genaue Formulierung, Flo? Weißt du es noch?
Ja. Also, ich fandst du es biestig?
Ja.
Meine Formulierung war, das Spiel ist wieder mal eines, in dem viele klassische statistische Werte unter Beweis stellen, dass sie weitgehend unbrauchbar sind, um ein Spiel darzustellen.
Ja.
Der FCN hatte mehr Ballbesitz, die bessere Passquote, hatte mehr Sprints und mehr Ecken. Dennoch verlor er deutlich mit 0-5.
Ja.
Es war in gar keine Richtung gemünzt. Es war generelles Festhalten. Also wenn, dann ist das ein Subtweet an Menschen in meinen Kommentaren.
Du schaffst dich ja selber ab damit praktisch.
Halt. Nee, weil der Flo hat ja die geilen Daten.
Also
ja, das ist ja der.
Ja, aber selbst die, also ich finde, man kann das, also man muss da aufpassen, dass man da zu viel, man muss jetzt da auch nicht zu viel überlegen in dem Fall. Also ihr wisst ganz genau, dass ich ein großer Datenmensch bin, aber bei so einem Spiel brauche ich jetzt nicht wahnsinnig viele Daten, um zu erklären, dass der Club einfach scheiße war.
Ja.
Aber genau deshalb ist es halt so wichtig, das Spiel ist halt wirklich ein Beispiel dafür, warum Passquote und Ballbesitz halt einfach Bullshit-Sachen sind, die über die Dominanz oder über sonst irgendwas halt wenig aussagen. Das stimmt schon, aber ja, das ist auch schon alles. Ich finde jetzt nicht, dass man da sonstartig, also es war wirklich jetzt in dem Fall wirklich nicht gedacht, um
den Kicker zu dissen.
Genau, das war gar nicht so gedacht, aber es ist halt einfach so, ne, man hat sich halt an gewisse Dinge gewöhnt, die werden auch im Fernsehen gezeigt und so weiter, und man hinterfragt gar nicht, ob das sinnvoll ist, die darzustellen oder nicht. Weil ja, es waren halt so in der Anfangsphase der statistischen Erhebungen waren das halt die Dinger, die man messen konnte, also hat man sie gemessen und hat man sie gezeigt. Gibt ja mal das schöne Beispiel von, also ich glaube, Celtic gegen Barcelona, wo Celtic irgendwie, ich glaube, 20% Ballbesitz hat, aber 2-1 gewinnt.
Mhm. Wegen einer überragenden Laufleistung wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Apropos, euer Podcast, Uli, dieser Musikpodcast, in welcher Dings erscheint der eigentlich?
Der wird
übernächste
Woche wieder.
Ah, okay. Ja, ich suche noch.
Nimm mal so lang diesmal.
Ein paar Beleidigungen.
Was suchst denn du?
Ja, einfach nur so Beleidigungen. Ich scroll da gerade durch Twitter. Ich werde zwar immer mal wieder sehr kreativ beschimpft, aber ist jetzt...
Schönen Gag habe ich auf Twitter noch gelesen. Wollte ich fast noch in meinen Text einbauen von Simon. Grüße. Mhm. Auf den Rängen war diesmal 4G. Geimpft, genesen, getestet, geschämt.
Ja, sehr Grüße. Nett. Sehr gut. Sehr schöne Podcast-Überschrift. Aber ich habe schon eine. Habe ich wieder vergessen, wie die Geburt eines neuen Depps. Habe ich es, glaube ich. Aber schauen wir mal,
ob die da. Also,
was?
Wir könnten noch über Donata Hopfen reden.
Ja, super. Über die ich heute auch schon mich sehr amüsiert habe.
Ja.
Donata Hopfen ist die DFL-Geschäftsführerin und hat sich mit einem imposanten Interview
beim alten Arbeitgeber
Ja, mit Alfred Draxler ins Game gebracht. Sie will mehr Fannähe, aber Supercup in Saudi-Arabien und Playoffs in, also wirklich.
Sind durchaus denkbar. Wobei ich ja tatsächlich sagen muss, ne, ich verstehe den Impuls, Playoffs auszurichten schon, weil dann hat man vielleicht doch mal einen anderen Meister. Das warum? Ist der einzige Grund.
Ja, warum? Aber wie?
Naja, weil dann halt in einem Spiel kann man Bayern München schlagen. In 34 ist halt keiner besser.
Ja, nee.
Donato. Das sieht man ja an anderen. Aber es ist natürlich Bullshit. Also,
wie man so einen super Namen haben kann und dann so einen Schwachsinn labern, das ist...
Ja, no jokes with name, aber ja. Names, aber es ist klar, was da jetzt kommen würde.
Ich war kurz davor und dann dachte ich mir, nein, auf gar keinen Fall macht man diesen Witz, das ist...
Diesen Witz mit Arsenal-Legende Stefan Malz.
Ja, genau. Stefan Malz.
Ist der überhaupt Stefan? Ich weiß es nicht, aber...
Auf der Bildseite gelandet und lese Schniedelwutz Rätsel um Stuttgart-Tor.
Ja, das war Frank Buschmann, der das so bezeichnet hat. Okay. Der erst noch irgendwelche Tiraden über Taktikfans losgelassen haben, dass die keinen Spaß daran hätten, wenn Tore fallen würden, was also das der größte Strohmann, den man aufstellen kann, das war ein absolut abgrundtiefer Schwachsinn. Und danach noch von Schniedelwutz und Füchsen, die ins Stadion kacken, gesprochen hat.
Mhm. Ja, okay, auch Qualität. Auch eine schöne neue Rubrik, dass wir am Ende dieses Podcasts immer nochmal random Menschen beleidigen, die mit dem ersten FC Nürnberg nichts zu tun haben. Also ja. Buschmann und Hopfen. Die Verlierer des Wochenendes nennen wir diese Rubrik. Oder die Verlierer des
Lebens. Also doch wieder Jablonskis der Woche.
Ja, stimmt. Ah, haben wir schon lange
nicht mehr. Haben wir wieder abgeschafft.
Den haben wir nicht abgeschafft, den haben wir halt vergessen.
Vergessen.
Was hat denn Sven Jablonski an diesem Wochenende gemacht?
Hat er gepfiffen.
Auch super finde ich ja immer, dass oder ich finde es immer sehr interessant, dass wenn die Schiedsrichter des Clubspiels bekannt gegeben, dass ich praktisch zu jedem einer oder mehrere Menschen finden, die irgendwo drunter kommentieren, oh nein, nur schlechte Erfahrungen mit dem. Das ist immer...
Sven Jablonski hat gestern Bayern gegen Leipzig gepfiffen.
Na, und...
Ich habe nichts gesehen, ich hab Wein getrunken, das war besser.
Rotwein?
Jo.
Zur Pizza?
Jo.
Hast du wenigstens Pizza von Valentini geholt oder war das...
Nee, wir haben selber gemacht. Wir haben einen Pizzaofen daheim, das machen wir schon selber.
Ja.
Mit Ananas.
Das ist die große Frage. Nein. Stand es zur Auswahl oder...
Ich glaube, wir haben es dann weggestellt, nachdem wir festgestellt haben, dass unsere Tochter da... der Hals zuschwillt, wenn sie Ananas isst. Also von daher war das dann keine Option mehr.
Du isst jetzt deine Pizza auf. Stell ich nicht so an.
Ah, ja. Aber es waren tatsächlich Ananas dann mit auf dem Tisch gestanden.
Ich glaube, meine Frau hat sie erst hingestellt, aber dann doch.
Ich finde Ananas grundsätzlich, Ananas ist grundsätzlich abzulehnen, egal ob auf Pizza oder sonst wo. Naja, okay, jetzt, das mit diesen ganzen Nebensächlichkeiten kam heute leider viel zu spät, das sind die meisten, glaube ich, schon raus.
Die sind alle schon ausgestiegen.
Na, und denken sich, was für Idioten reden über dieses 0:5, also wir ordnen das 0:5 jetzt nochmal, damit ich eine Zusammenfassung habe, genau wie ein Ausrutscher oder ein bedenkliches Anzeichen dafür, dass unter Robert Klaus der erste FC Nürnberg niemals in der ersten Liga spielt.
Ein Spiel sollte man ihm noch geben, dem Trainer.
Ja, okay. Du, Flo?
Wenn sie dann gegen den aus von der englischen Woche ausgelaugten KSC nichts holen, dann...
Dann fangen wir hier richtig, dann steige auch ich mit ein in diese Trainerdiskussion. Und dann
muss man mal gucken, ob man die 40 Punkte voll machen kann.
Jetzt gewinnt man ja wieder in Karlsruhe gemäß gesetzter Serie. Das heißt, man verliert dann wieder daheim gegen Regensburg.
Ja, sind die auch so schnell. Regensburg, wollen wir noch über diesen Neuzugang? Das ist ja auch was, es ist ja eigentlich, läuft ja so ganz
gut beim Club, oder? Es wird immer mal wieder so eine Verpflichtung bekannt gegeben, wo man sich dann denkt, ach, naja, diesmal der Wegesser, wie ich ihn ja nenne, wird bestimmt Flo als unser Aussprache-Experte, wird jetzt wahrscheinlich wieder irgendeine niederländische Version mit reinbringen in dieses Spiel, aber der Wegesser finde ich sehr
gut. Ja, Wegesser ist doch gut.
Ja.
Das klingt irgendwie so ein Gestalt aus Harry Potter.
Ja, stimmt. Oder aus der unendlichen Geschichte. Ja, wollen wir über den noch ein, zwei Worte verlieren? Also ich kann es natürlich nicht, bis darauf, dass er dieses wunderbare Freistoßtor geschossen hat gegen den Club in der Hinrunde, als ich gerade Urlaub gemacht habe, irgendwo im Fränkischen.
Ja, wir hatten ja im Stadion auch schon mal kurz debattiert am Freitag, was man mit dem macht und ob das jetzt denn bedeutet, dass die Mannberger auf jeden Fall geht.
Ja.
Und also der kann ja wohl so ziemlich jede Position spielen.
Mhm. Also auch polyvalent.
Polyvalent. Also könnte auch
linksoffensiv
ein Duo bilden mit Handwerker. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es schon so, dass man den schon auch mal als Backup jetzt für links hinten hätte, wenn es denn mit Handwerker nicht weitergehen sollte.
Ist er denn besser als Tim Handwerker? Tim Handwerker übrigens auch ordentlich beschimpft im Internet nach diesem 0:5. Ist das ein Upgrade?
Ein Personal? Ich denke, man merkt Erik Wegesser schon noch mehr an, dass er halt gelernter Stürmer ist. Also der hat bei Astoria Waldorf noch im Sturmzentrum gespielt. Das merkt man ihm schon an, weil er offensiv schon noch mal ordentlichen Zug hat. Also auch dieses Freistoßtor, auch wenn es jetzt das einzige Tor bisher in der Saison war, so vom der Schusstechnik her und so weiter, das merkt man ihm schon an. Dementsprechend ist manchmal auch das defensive Stellungsspiel noch ausbaufähig. Andererseits, ne, das merkt man dann auch, der hat ja letztes Jahr, unzählige gelbe Karten sich eingefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Also es war quasi jedes Spiel, das er gespielt hat, war mit gelber Karte gesegnet. Das ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass man vielleicht jetzt sich noch ein bisschen ausbauen könnte, das fähig ist, was das Stellungsspiel und das Zweikampfverhalten angeht. Ich glaube, es waren 13 oder so. Also dementsprechend. Das ist schon insgesamt, würde ich sagen, es ist vom Typ her noch ein bisschen mehr Offensivdynamik. Hat aber jetzt halt auch die letzten Spiele schon im Mittelfeld, im 4-2-3-1 auf der linken Außenbahn im Mittelfeld gespielt, weil Leon Guevara dann hinten als Linksverteidiger bei mir anspielt. Kann das eben auch spielen. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, nachdem er ja auch Sean Blumen geholt hat, dass man tatsächlich auch echte Flügelspieler wieder haben will, nachdem er die ja seit dem Abgang von Robin Haag eigentlich gar nicht mehr hat. Also, dass man ein bisschen
jetzt das variabler Personal spielen. Für das 4-3-3 holt, mit dem er schon am
Freitag ja, durchaus möglich.
Reihenfolge, das als kleiner Tipp
an oder ist es das? Ist es das? Oder wenn alle anderen das können, dann kann man die anderen da gleich reinsetzen. Ha. Das ist quasi schon.
Aber die anderen können es ja offensichtlich nicht wie ein 0:5.
Ja, noch nicht, aber man muss es ja üben.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Aufstiegsrennen aber vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Aber gut, was weiß ich schon. Also, ja, bleibt jetzt Tim Handwerker oder geht er?
Das ist völlig offen, oder?
Ja. Ja.
Es scheint ja auch so zu sein, dass man auch mit Konstantin Rausch noch verhandelt. Also von daher.
Das halte ich nun für eine Nebelkerze, aber das sehe ich nun wirklich keinen Grund. Aber ich bin ja nicht Sportvorstand, sondern nur Sportvorstandsbewerter. Besserer Job eigentlich, nur nicht so gut bezahlt. Ja, sonst noch was?
Dafür ein bisschen längere Verweildauer im Job, oder?
Ja, das stimmt. Toi, toi, toi.
Hat jetzt Gladbach schon einen Nachfolger gefunden eigentlich?
Ja.
Nee.
Nee, ne?
Oder? Ich glaube nicht.
Wie ist er? Das will ich dann doch noch wissen, nachdem ich heute einen Kommentar geschrieben habe, wo mich dann dieser eine Mensch beschimpft hat, dass ich mal Ross und Reiter nennen soll. Überragende Formulierung übrigens. Wie sehr schadet denn so 0:5 diesen Versuch, ein
des ersten FC Nürnberg ein neues Image aufzubauen, wegzukommen vom der Club ist ein Depp. Und dann
bitte? Bestätigt halt wieder die Klischees, die sie nicht mehr hören wollen. Aber ja, das war ja so auch im Stadion, wenn man sich unterhalten hat, wie jeder hat gesagt, naja, das ist halt Club. Ne? Heimspiel gegen Tabellenletzten, könntest einen großen Schritt machen und verlierst halt 0-5.
Ja.
Wobei das ist immer die Frage, inwieweit das halt auch so ein bisschen Mythos ist. Ich glaube, das ist auch schon anderen Mannschaften passiert und der Club hat auch nicht schon immer jedes Spiel gegen Tabellenletzten verloren. Es sind halt so ein Gefühl der Wahrheiten, aber die sind halt verfestigt.
Ja.
Schafft es halt trotzdem immer wieder, das eindrucksvoll in Erinnerung zu rufen. Ich sage jetzt gar nicht zu bestätigen, aber halt eine Steilvorlage zu geben, dass man halt das bekannte Zitat wieder auspackt.
Ja. Was ich natürlich bei der erstbesten Gelegenheit auch auf allen möglichen Plattformen mache. Du eine Meinung dazu, oder ist das...
Ich habe das Gefühl, man muss ein einzelnes Spiel dann da in der Hinsicht nicht so hochhängen. Weil, mei, es ist das Spiel, die
Hast
Leute...
Hast du ja diesen Leserbrief geschrieben, oder?
Ich würde dich schon öffentlich beschimpfen.
Ja.
Keine Angst. Tue ich ja auch in meinem Artikel.
Ja, genau. Ja, aber es sind nicht gerade diese einzelnen Spiele, die
ja, ich weiß nicht,
Feuer
ich
glaub, von Generation zu Generation weiter ja, tragen.
Aber es ist, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen, dass die Leute kommen doch trotzdem wieder.
Ja, das stimmt.
Das ist doch wie Menschen mit Koffeinsucht oder so, du kannst ja auch versuchen loszukommen und trinkst halt dann trotzdem in der Früh deinen Kaffee.
Ja.
Und ich glaube, ähnlich wird es da auch sein. Ich meine, wer bei so einem Spiel kommt, mitten in der Pandemie, wenn Restriktionen drauf sind, wer da kommt, der kommt doch auch so.
Ja.
Aber vielleicht ist das auch naiv, keine Ahnung.
Und wir haben uns verschätzt. Ich habe ja gesagt, es kommen 6.781.
Ich habe gesagt, ausverkauft. Deshalb.
Ja, Fadi hatte recht.
Schuldest du mir jetzt einen Kasten?
Ob das aber wirklich 10.000 waren, wage ich mal zu bezweifeln.
Das waren 10.000. Ich warte hier brav. Kürzlich hat mir jemand geschrieben, dass ich ihm noch einen Kasten Bier schulde. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Naja. Wird erledigt. Wird mit dem Dickmeier seinem Kasten Bier verrechnet. Machen wir noch einen. Gerlich, letzte Woche hatten wir keinen. Müssen wir den vor... Oder haben wir noch... Habe ich was vergessen? Also eine seltsame Ausgabe ist es diesmal. Seid ihr zufrieden oder...
Ja,
nicht so?
Dem Niveau angepasst des Spiels.
Ja. Also wir hatten schon bessere Nachmittage.
Das stimmt. Wir sind schwer reingekommen und am Schluss plätschert es halt so dahin. Ja.
Ja. Wobei das, glaube ich, immer so ist. Deshalb. Naja. Also,
Grüße übrigens an Skyper auf Twitter, der den Sakra super Gag macht mit...
Wo hört ihr Kadett?
Das auch genau. Aber der auch bei Ross und Reuter benennt, natürlich sagt, den Finger in die Wunde legt und konkret Ross, Klammer auf, O und Klammer zu und Reiter nennt, den muss er doch bringen, da hat er die Chance verpasst.
Ja,
also der Kommentarschreiber an dich.
Das ist vollkommen eher
großartig. Aber natürlich auch die Umfrage.
Ja. Wo hört ihr eigentlich, Kurt Depp hat er gefragt, auf dem Weg zur Arbeit, Schule, beim Haushalt, beim Einkaufen, beim Sex. Immerhin 120 Votes wurden abgegeben, 55% hören uns beim Sex. Grüße, 0% beim Einkaufen, 19% beim Haushalten machen und 26% auf dem Weg zur Arbeit oder Schule. Und was man jetzt aus diesen Ergebnissen macht, überlässt er uns, aber...
Es scheint ganz gut darin zu sein, Dinge zu verlängern, unnötig in die Länge zu ziehen.
Unnötig in die Länge zu ziehen ist vor allem auch... sehr schön. Ja.
Und am Schluss kommt der Gerich.
mach einfach
Darf den ich?
Gerich. Ich
ja.
möchte.
Ja,
ich errate ihn diesmal.
Ich, kann sein.
Nie wieder werde ich unvoreingenommen über Gerich nachdenken können nach diesen Worten. Ah. Ja.
Ich habe mich ein wenig am Flo orientiert und gemerkt, dieser Gerich muss einfach kryptischer werden.
Mhm. Ja, also, was?
Möge, möge euch der Kopf explodieren.
Ja.
Also, wenn es nach seiner Mutter gegangen wäre, hätte Gerich eigentlich Schwimmer werden sollen. Da bereits seine vier älteren Brüder Fußball spielten, hatte sie einfach keine Lust, noch mehr Trikots zu waschen. Gerch setzte sich aber durch und machte seine ersten Gehversuche bei jenem oberbayerischen Provinzclub, für den kurzzeitig auch ein aktueller Co-Trainer des 1. FC Nürnberg auflief. Mit 10 Jahren wechselte Gerch zu einem anderen oberbayerischen Provinzclub, wo er später auch seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Der Durchbruch blieb dem Mittelfeldspieler allerdings verwehrt. Nach einem Intermezzo bei einem Sportverein aus Unterscheißheim wechselte Gerch für 50.000 Mark Ablöse als Vertragsamateur zum 1. FC Nürnberg, wo er sich schnell einen Stammplatz eroberte. Auch sein erstes Tor ließ nicht lange auf sich warten. Am 4. Spieltag traf er gegen Fortuna Köln. In insgesamt 52 Zweitliga-Einsätzen sollten 3 weitere folgen. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga kam das schlampige Talent, wie man ihm oft nachsagt, er war kaum noch zum Zug und wurde schließlich zusammen mit 6 weiteren Kollegen in einen sogenannten B-Kader abgeschoben. Zuvor hatte Gerch sich durch den Besuch eines zwielichtigen Etablissements namens Tiffany, aus dem er laut Süddeutscher Zeitung in den frühen Morgenstunden auf allen Vieren gekrabbelt sein soll, den Unmut seiner Vorgesetzten zugezogen. Gerch kehrte nach nur 5 Bundesliga-Einsätzen in der Winterpause in die Nähe seiner Geburtsstadt zurück, wo er mit einem nicht ganz unbekannten Vorortclub in die Regionalliga ab- und ein Jahr später wieder aufstieg. 3 weitere Jahre spielte er für einen hessischen Traditionsverein, ehe er dann zu einem bayerischen Regionalligisten wechselte. Mit diesem stieg er im 2. Jahr in die 2. Liga auf, er wurde Kapitän und Identifikationsfigur, stieg wieder ab und unter der Regie eines späteren Clubtrainers wieder auf, ehe er von einem in Nürnberg eher unbeliebten Trainer aussortiert wurde. Nach dem Ende seiner Profikarriere schlug Gerch beim selben Verein eine Laufbahn als Trainer ein. Er betreute die U17 und die U23 und übernahm dann zunächst als Interimscoach die Profis. Ein Jahr später wurde er nach einem schwachen Saisonstart mit nur 1 Sieg aus 6 Spielen entlassen. Knapp 4 Monate später übernahm Gerch einen Verein, bei dem er heute noch tätig ist und trotz prekärer sportlicher Lage nach wie vor höchste Anerkennung genießt. Schaue ich mal auf meinen WhatsApp. Kommt noch nichts, Flo? Nix? Erstaunlich.
Ich überlege noch, aber ich glaube, ich liege daneben. Aber es ist mir wurscht, ich schick dir mal was.
Schick mal.
Schick's doch gleich an alle, weil ich habe eh schon wieder
auf. Also du hast eh keine Ahnung. Nee. Also ja. Dann.
Ja, natürlich hat es. Glückwunsch.
Aber es war erst der allerletzte Satz. Dann war ich mir ja, erst sicher.
Ja. Ja, ich habe es ja sehr verschwurbelt aufgezogen.
Ja, sehr guter Gerch.
Aus sehr, Gründen, wohlgemerkt. Aus Gründen.
Sehr guter Gerch. Mittelmäßige Podcast-Ausgabe. Wir entschuldigen uns bei allen, die da bis zum Ende durchgehalten haben und hören uns nächste Woche wieder, falls nicht wieder irgendwie Länderspielpause ohne Länderspiel.
Nee, ausnahmsweise nicht.
Ausnahmsweise nicht. Dann nach dem Sieg in Karlsruhe. Ich tippe mal ein 6-1 für den 1. FC Nürnberg. Ja, vielen Dank euch beiden. Bis nächste Woche. Ciao.
Servus.
Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.